Sophie, stell dir vor, du bist ein Vogel und willst ein Nest bauen. Was nimmst du da für Material?
Naja, man braucht ja wahrscheinlich erstmal was so für die Struktur, dass das alles zusammenhält, also so ein paar kleine Äste oder so.
Ja.
Und dann möchte ich ja weich sitzen mit meinem Vogelpopo, das heißt, ich sammle wahrscheinlich dann noch so ein paar Moosstücke oder so und lege das dann schon weich aus.
Ja, ich glaube, sowas in der Richtung hätte ich auch gedacht.
Ja.
Tatsächlich kam diese Woche in der Studie raus, dass manche Vögel dafür mittlerweile auch so spitze Metalldinger nehmen, die oft auf Fensterbänken oder ähnlichem angebracht sind, um Vögel fernzuhalten.
Also diese Spikes.
Ja.
Aua.
Genau. Also in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Rotterdam, in Glasgow oder Antwerpen, sind Elstern und Krähen beobachtet worden, die teilweise ganze Streifen von diesen Spikes an Gebäuden abreißen und zur Verteidigung ihres eigenen Nestes nutzen.
Tut es nicht weh?
Nee, die setzen sich da nicht rein, sondern die bauen sich so eine Art Kuppel draus, um Angreifer abzuhalten. Und eine andere Studie hat außerdem auch ergeben, dass Vögel auch immer mehr Plastik, also zum Beispiel aus Fischernetzen oder auch Zigarettenstummeln nehmen, um ihre Nester zu bauen.
Naja, also die nehmen halt das, was da ist. Ne? Wenn überall Müll und Spikes rumliegen, dann müssen die Vögel sich da halt auch anpassen.
Ja, man könnte auch sagen, die passen sich an das Zeitalter des Menschen an, das sogenannte Anthropozän. Und darum, wie lange wir darin schon leben, geht's heute.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Sophie Stiegler
und Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und ihr hört Update Erde, den Podcast, in dem wir euch jede Woche auf den neuesten Stand bringen darüber, was auf und mit unserem Planeten, der Natur und dem Klima so los ist.
Und heute gucken wir zurück in die Geschichte der Erde. Da gibt es verschiedene Zeitalter und Epochen. Und jetzt momentan sind wir im Holozän seit ungefähr 12.000 Jahren. Und Holozän heißt die Zeit, in der sich die Erde angefangen hat zu erwärmen.
Es könnte aber eventuell auch sein, dass das Holozän schon seit einer Weile vorbei ist und wir schon im nächsten Abschnitt der Erdgeschichte unterwegs sind, nämlich dem Anthropozän. So nennen manche Fachleute die Epoche, in der wir Menschen den Planeten deutlich und langfristig verändert haben.
Also Anthro wie Anthropologie zum Beispiel.
Genau, also Anthropos ist griechisch und bedeutet Mensch.
Mhm. Ob und wenn ja, wann dieses Anthropozän angefangen hat, darüber wird in der Wissenschaft schon ziemlich lange diskutiert, seit über 20 Jahren. Warum, das fasst euch Kerstin mal kurz zusammen.
Die Basics.
Die Idee, dass wir das Holozän hinter uns gelassen haben und schon in einer neuen Epoche der Erdgeschichte leben, die hatte im Jahr 2000 der niederländische Wissenschaftler Paul Crutzen. Er war der Meinung, dass wir Menschen die Erde seit der industriellen Revolution so dramatisch verändert haben, dass wir von einer neuen Epoche sprechen müssen. Und spontan fiel Crutzen damals auf einer Konferenz der Begriff Anthropozän ein. Und seitdem wird diskutiert, ob Crutzen recht hatte. Jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus der Geologie, aber auch aus anderen Forschungsbereichen. Und die sucht seit ein paar Jahren wissenschaftliche Belege dafür, dass sich durch uns Menschen etwas in der Natur nachhaltig verändert hat. Und sie soll einen konkreten Zeitpunkt benennen, wann das beispielsweise passiert ist.
Und der Grund, warum wir euch das alles erzählen, ist, dass diese Arbeitsgruppe was gefunden hat. Sie ist der Meinung, dass sie diese Beweise und auch einen konkreten Zeitpunkt entdeckt hat. Und die Forschenden sagen, wir leben schon seit mindestens 70 Jahren im Anthropozän.
Die Beweise dafür haben sie an 12 verschiedenen Orten auf der Welt gesucht. Und wir haben ja schon gesagt, es geht um Geologie. Und das heißt, dass sich die Beweise in den Erdschichten finden lassen müssen. Also wenn in ein paar tausend Jahren jemand eine Bohrung machen würde, dann könnte man sehen, wann genau diese Veränderung passiert ist und das Anthropozän angefangen hat.
Das muss aber offiziell alles seine bürokratische Richtigkeit haben. Die Regeln verlangen, dass sich die Fachleute dabei auf einen Ort festlegen, der dann beweisen soll, dass wir im Anthropozän leben. Und wenn dann alle gefundenen Beweise gesichtet wurden, dann wird entschieden, ob wir hier wirklich eine neue Epoche haben oder nicht. Und das wäre dann das Anthropozän.
Ja, sich auf diesen einen Ort zu einigen, das ist der Arbeitsgruppe gar nicht so leicht gefallen. Es gab nämlich überall an den 12 Orten Beweise für solche Veränderungen. Zum Beispiel auch in einem Vulkankrater in China oder in einem Bohrkern aus der Antarktis. Und die Wahl, die fiel dann am Ende auf einen relativ kleinen, aber mit 24 Metern ziemlich tiefen See namens Crawford Lake in Kanada in der Nähe von Toronto.
Könnt ihr euch vielleicht mal merken, warum der so besonders ist, erklärt Francine McCarthy von der Brooks Uni in Kanada. Sie hat den Crawford Lake untersucht und sie ist selbst auch Mitglied dieser Arbeitsgruppe.
Within the annually laminated sediments.
Sie sagt, dass in den Sedimenten am Grunde des Crawford Lake für jedes einzelne Jahr Ablagerungen zu finden sind und dass die da auch noch sehr viele Jahre konserviert bleiben werden. Und dass man an diesen Ablagerungen genau ablesen kann, was in dem jeweiligen Jahr los war. In der Atmosphäre, also der Luft und dem Wasser dieses Sees. Also da sind zum Beispiel Pollen aus dem 13. Jahrhundert zu finden, als sich da die ersten indigenen Menschen niedergelassen haben. Die haben da nämlich dann Nutzpflanzen angebaut, die es da vorher nicht gab. Oder man findet in diesen Sedimenten auch Mikroplastikpartikel und CO2.
Also ich fasse das nochmal zusammen für mich. Alles in der Luft rieselt sozusagen auf die Tiefe dieses Sees runter, bleibt da liegen. Und zusätzlich gibt es außenrum noch Kalkgestein. Und jedes Jahr, einmal im Jahr, rieselt da so eine Schicht Kalk oben drüber, sodass eben die Forschenden sehen können, okay, hier fängt das eine Jahr an und hier hört das andere Jahr auf. Und so entsteht quasi ja, so ein Archiv der Geschichte.
Genau, weil das durch das Kalkgestein konserviert wird. Und darin haben sich um das Jahr 1950 herum, also in diesen Sedimenten, vor gut 70 Jahren auch Plutonium-Isotope abgelagert. Damals gab es nämlich Atombombentests und Explosionen. Und auch das sieht man in den Sedimenten am Crawford Lake, weil das Plutonium aus der Atmosphäre damals eben auch runtergerieselt und zum Grund des Sees gesunken ist.
Und dieses Plutonium haben Francine McCarthy und die anderen aus der Arbeitsgruppe als wichtigsten Marker für das Anthropozän ausgewählt.
Deswegen ist für die Fachleute jetzt klar, um 1950 herum wird deutlich, dass wir in eine neue Epoche der Erdgeschichte übergegangen sind und der Mensch nicht mehr einfach nur auf der Erde lebt, wie auf einer Bühne, sondern den Planeten durch sein Sein und Tun verändert.
Das klingt sehr philosophisch. Also, ob das Anthropozän offiziell als neue Epoche in der Erdgeschichte und damit auch als Nachfolger des Holozäns anerkannt wird, das ist das Ergebnis dann von noch ein paar weiteren Abstimmungsrunden und steht frühestens nächstes Jahr im August fest.
Spätestens dann sagen wir euch natürlich Bescheid.
Kerstin, für unser nächstes Thema möchte ich dir gerne wen vorstellen, und zwar Mr. Tritium.
Okay. Sieht aus wie so ein grüner Geist, der irgendwie im Wasser unterwegs ist.
Ja, in so Tropfenform, ne?
Mhm, ein kleines Kreuz auf dem Kopf. Der kommt auch aus dem Wasserhahn und ist dann in dem Männchen drin.
Ja, Mr. Tritium hat sich eine Behörde in Japan ausgedacht. Die soll den Wiederaufbau nach dem Atomunfall in Fukushima organisieren. Mhm. Und die haben sich anscheinend überlegt, naja, also das mit dem Tritium, das ist ja ein heikles Thema. Da brauchen wir ein Maskottchen für. Am besten so in Comicform.
Okay, damit es nicht so bedrohlich wirkt. Warum momentan so viel über Tritium geredet wird, das erklären wir euch jetzt. Fakt ist nämlich, dass der frühere Betreiber des Atomkraftwerks in Fukushima in Japan eine ganze Menge radioaktiv belastetes Wasser ins Meer leiten will.
Das AKW Fukushima, das ist ja seit dem Erdbeben und dem Tsunami 2011 eigentlich kein AKW mehr, sondern eine Ruine. In drei Reaktoren gab es eine Kernschmelze. Die Reaktoren liefern natürlich keinen Strom mehr, aber müssen noch gekühlt werden.
Und das nach 12 Jahren.
Ja, und das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Jeden Tag werden 100.000 Liter vor allem Kühlwasser verseucht, also radioaktiv verseucht. Mhm. Bisher kommt dieses Wasser in Tanks, die stehen auf dem AKW-Gelände. Und jeder von diesen Tanks ist so groß wie ein kleines Reihenhaus, aber inzwischen ist eben das Gelände ganz schön voll.
Ja, und da ist eben die Idee, dieses verstrahlte Wasser ins Meer abzulassen.
Ja, 1,3 Milliarden Kubikmeter Wasser. Ja, ich könnte jetzt sagen, das sind 500 große, also olympische Schwimmbecken. Ich weiß nicht, hilft dir das irgendwie?
Ja, schon ein bisschen. Also ist auf jeden Fall viel Wasser, würde ich sagen.
Genau.
Und vor allem verstrahltes Wasser. Also ehrlich gesagt, wäre mir da schon eine Badewanne voll. Unheimlich.
Mhm. Ja, ursprünglich enthält das Kühlwasser in Fukushima sogar noch eine ganze Menge mehr radioaktive Elemente, also zum Beispiel Cäsium-137 oder Strontium-90 möchtest du auch nicht unbedingt in deiner Badewanne haben.
Glaub nicht.
Aber diese ganzen Stoffe werden auf dem Gelände in einer Filteranlage rausgeholt und in diesem Wasser, das jetzt ins Meer abgelassen werden soll, da ist vor allem ein Stoff noch drin, über den eben viel geredet wird und das ist Tritium. Also überschwerer Wasserstoff, der ist auch radioaktiv, aber man kann ihn eben nicht rausfiltern, weil Wasserstoff halt nun mal Teil des Wassers ist. Den kann man nicht einfach abscheiden oder so. Und was da genau geplant ist, das erzählt euch jetzt Kerstin.
Die Basics.
Das verseuchte Wasser aus den Tanks, das soll mit Meerwasser verdünnt werden. Und zwar so lange, bis die Tritiumwerte bei etwa einem Siebtel des Werts liegen, von dem die Weltgesundheitsorganisation sagt, so viel Tritium im Trinkwasser ist okay. Dann wird das Wasser aus den Tanks aber auch nicht direkt am Strand abgelassen, sondern da gibt es eine Leitung, die einen Kilometer weit ins Meer reinreicht, sodass sich das belastete Wasser dann schneller mit dem restlichen Meerwasser mischen soll. Und das Wasser soll auch nicht auf einmal abgelassen werden, sondern nach und nach verteilt über insgesamt 30 Jahre. Und 3 Kilometer rund um diese Pipeline darf dann auch nicht gefischt werden. Laut den Plänen soll die Tritiumkonzentration weiter weg dann so niedrig sein, dass sie gar nicht mehr nachweisbar ist. Der Betreiber des Atomkraftwerks, der hatte auf dem Fukushima-Gelände auch schon mal Versuche mit Fischen in Tritiumwasser gemacht. Und die legen nahe, dass sich das radioaktive Element nicht in den Tieren anreichert, sondern nach 10 Tagen ausgeschieden wird.
Die Internationale Atomenergiebehörde, die hat nichts dagegen, dass dieses Wasser ins Meer laufen soll. Die haben das geprüft und haben gesagt, diese Pläne erfüllen internationale Standards. Dazu der Chef Raffaele Grossi.
And its application would have negligible impact on the environment, meaning the water, fish and sediment.
Ja, vernachlässigbare Folgen für die Umwelt, sagt er, hätte das. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass solche Mengen an radioaktivem Material keine Folgen haben?
Keine Folgen hat er auch nicht gesagt, nur vernachlässigbar. Und da ist er durchaus in Line auch mit den meisten Forschenden, die eben sagen, das Risiko ist am Ende gering, also überschaubar.
Okay, aber wenn man jetzt doch zu viel Tritium abbekommen sollte, was könnte denn da passieren?
Also erstmal im verstrahlten Wasser zu schwimmen zum Beispiel ist eigentlich kein Problem, weil die Strahlung des Tritiums ist zu schwach, um die Haut zu durchdringen. Man müsste jetzt große Mengen essen oder trinken, dann könnten eben die Organe Schaden nehmen. Das unverdünnte Tritiumwasser aus der Anlage von Fukushima, das sollte man nicht trinken. Aber mit dieser Verdünnung wäre auch das okay. Also die radioaktive Strahlung, die man dadurch abbekommt, die ist sehr klein im Vergleich zu dem, was wir an Strahlung so im ganz normalen Leben durch Radioaktivität in unserer Umwelt abkriegen.
Okay, ich biete dir 10 Euro, wenn du ein Glas von so einem Tritiumwasser trinkst. Aber also von der Sicherheit dieses Ganzen sind ja jetzt auch nicht alle so überzeugt. Also besonders laut protestiert China.
China fordert auch, dass die Pläne sofort gestoppt werden, was allerdings zumindest fragwürdig ist, wenn man bedenkt, dass China genau das Gleiche selbst macht.
Aber die hatten doch noch gar keinen Atomunfall, oder?
Nicht, dass ich wüsste, aber tritiumbelastetes Kühlwasser fällt bei Atomkraftwerken rund um die Welt an und die lassen das alle ab. Ins Meer.
Ach, was.
Oder in Seen oder als Dampf in die Luft. Und auch China macht das selbst. Und zwar, Achtung, in höheren Mengen, als das jetzt bei Fukushima geplant ist.
Okay, wow. China und Japan haben aber jetzt auch nicht so die besten Beziehungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also dadurch werden die ja jetzt wahrscheinlich auch nicht viel besser werden. Aber heißt es denn am Ende, das ist total unproblematisch, dieses Tritiumwasser da abzulassen im Meer?
Ich würde die Antwort gern dem Strahlenexperten Edwin Lyman überlassen. Der hat das nämlich bei CNN ganz gut formuliert, finde ich.
Anytime there's a deliberate release of toxic substances.
Also er sagt, giftige oder radioaktive Stoffe in die Umwelt freizusetzen, das ist nie toll. Aber in dem Fall sei es halt irgendwie die am wenigsten schlechte Lösung.
Ja, aktuell ist jedenfalls geplant, dass im August das erste Tritiumwasser ins Meer abgelassen wird, da in Japan. Und dafür laufen auch schon die Vorbereitungen.
So we now vote on the Commission proposal by roll call. The vote is open.
All eyes on the European Parliament. Am Mittwoch war da die Abstimmung um das massiv umkämpfte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.
Darüber haben wir in der Folge vom 30. Juni ja auch schon mal ausführlich gesprochen.
Vote is closed and it is adopted.
Die Entscheidung war knapp, aber das Gesetz hat tatsächlich eine Mehrheit bekommen, im Gegensatz zu vor 2 Wochen im Umweltausschuss. Und da freuen sich im Saal eine ganze Menge Leute.
Ganz kurz, im Gesetz geht es darum, dass kaputte Ökosysteme in der EU wieder repariert werden. Also zum Beispiel Flussauen, Wälder, Wiesen sollen nicht unbedingt in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden, aber sie sollen überhaupt wieder als Ökosystem funktionieren, sodass dort dann wieder mehr Tiere leben können und CO2 und Wasser gespeichert wird.
Gegner des Gesetzes haben argumentiert, dass das viele Flächen für die Landwirtschaft unbrauchbar machen würde und wir deswegen potenziell nicht mehr genug zu essen anbauen könnten.
Und mehrere tausend Wissenschaftler, die haben aber erklärt, ohne gesunde Ökosysteme geht gar keine Landwirtschaft, weil nämlich die Böden dann kaputt sind, Insekten fehlen, die bestäuben und die Landschaft zu wenig Wasser halten kann und das dann für die Äcker fehlt. Klatschen die eigentlich immer noch?
Ja, die Parlamentspräsidentin versucht die ganze Zeit mit der Tagesordnung weiterzumachen, aber sie dringt irgendwie nicht so richtig durch. Also es gab zwar große Freude bei den Befürwortern des Gesetzes, aber diese Mehrheit im Parlament, die hat auch gekostet. Nämlich dafür wurde das Gesetz abgeschwächt. Davon, dass man eigentlich auch vorhatte, Moore wieder zu vernässen, da ist jetzt laut dem Naturschutzbund zum Beispiel keine Rede mehr von im Gesetz. Und trotzdem werten Naturschutzorganisationen die Entscheidung jetzt als großen Erfolg.
Aber das Gesetz ist noch nicht durch, denn jetzt beginnen die Verhandlungen mit den einzelnen EU-Ländern. Und da wird bestimmt die eine oder andere Vorgabe nochmal abgeschwächt und Ausnahmen gemacht, könnte ich mir vorstellen.
Könnte sein. Ja, aber die Zustimmung im EU-Parlament ist eben die Voraussetzung dafür, dass es jetzt überhaupt weitergehen kann. Und da ist ein ganz wichtiger Schritt jetzt geschafft.
Was geht?
Weil unsere Themen ja leider oft nicht so ganz einfach sind, erzählen wir euch in Was geht jede Woche von Dingen, die ihr selber machen könnt oder von Beispielen, wo was gut läuft. Und so eins kommt jetzt.
Es geht um, also ich finde, es ist ja was Urdeutsches, das Pfand.
Mhm.
Ja, also so Wasserflaschen, Dosen, Bierflaschen.
Ja, die bringen wir immer schön brav zurück in den Laden.
Genau.
Wollen ja unser Geld auch wieder haben. Ne?
Klar. Und Weinflaschen?
Ja, da, die landen dann im Altglas-Container, ne?
Ja,
ne? Da ist nix mit Pfand.
Warum?
Bisher. Aua!
So voll mit Karacho geworfen. Warum eigentlich?
Ja, das frage ich mich auch immer, wenn ich am Altglas-Container stehe, weil, also so werden die Flaschen zwar recycelt oder das kaputte Glas, aber die müssen ja dann eingeschmolzen werden, um neue draus zu machen. Und das kostet ja schon auch sehr viel Energie. Und wenn dann am Ende eh wieder eine neue Weinflasche draus wird, dann...
Das hätte man sich auch sparen können.
Ja,
dann.
Oder? Ist irgendwie ein bisschen umständlich. Also wäre schon irgendwie praktisch, wenn man Weinflaschen auch irgendwie in Kästen wieder zurückgeben könnte, wie bei Wasser oder Bier halt.
Mm-mm. Es gibt da nur ein Problem. Weinflaschen sind nicht genormt. Also es gibt ja schlanke, es gibt so bauchige, es gibt welche mit so einem Relief drin. Laut dem Deutschen Weininstitut sind in Deutschland 100 Flaschentypen unterwegs. Und naja, dass man sich da ja eigentlich vielleicht auf eine Flasche einigen könnte.
Ja, mir wäre es egal, wie die aussieht.
Darüber wird auch schon seit Jahrzehnten geredet, aber bisher eben ohne Ergebnis.
Ja, das ist echt schade, weil die Flasche allein nämlich knapp die Hälfte des CO2-Ausstoßes bei der Weinherstellung ausmacht. Also das ist genauso viel wie Anbau, Lese, Gärung und Transport zusammengenommen.
Denkt man gar nicht wirklich.
Ja, krass, ne?
In Baden-Württemberg gibt's aber eine Winzergenossenschaft, die schon länger 1 Liter Pfandflaschen für Wein anbietet.
Mhm.
Die kann man dann zum Weinladen oder direkt zum Winzer zurückbringen. Und da werden sie gespült und neu befüllt. Und das passiert pro Jahr mit 24 Millionen Flaschen.
Ja,
also es wird auch ordentlich Wein getrunken in Baden-Württemberg. Überrascht
jetzt
nicht.
Ja, und das mit dem Pfand geht ja dann, wenn man will, auch bei Weinflaschen.
Genau.
Sophie, was ist bei dir heute hängen geblieben?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich finde es irgendwie auch ganz niedlich, wie bürokratisch dieser... Nein, Mr. Tritium natürlich auch, aber wie bürokratisch dieser Vorgang ist, der Ausrufung dieser neuen Epoche.
Hm.
so, dann muss das erfüllt sein und dann muss das erfüllt sein. Dann machen wir nochmal dreimal eine Abstimmung und dann haben wir es.
Ja, finde ich auch. Da braucht man diesen einen Ort und diesen einen Nachweis. Ja.
Ist auch irgendwie beruhigend, da macht sich jemand wirklich Gedanken.
Ja.
Was ist dein Hot Take?
Also dieser Mr. Tritium, den fand ich schon echt irgendwie ein bisschen ulkig, aber da ist mir vor allen Dingen hängen geblieben, dass das möglich ist, so ein radioaktives Element, was dann in Wasser drinne ist, dass man das so lange verdünnt, dass die meisten Fachleute sagen, ist okay, kannst du machen, kannst du auch trinken, kein Problem.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss geht's heute ans Meer, an den Strand von Malibu in Kalifornien. Die Wellen rollen an den Sandstrand und auf die Felsen. Die Sonne geht langsam unter. Der Himmel färbt sich orange-rot.
Sind vielleicht ein paar Surfer unterwegs? Da wären wir jetzt auch gerne.
Ja.
Sophie und Kerstin sagen tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.